Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Roadbike Podcast. Le Tour est mort, vive le Tour, wie man in Frankreich sagt. Die Tour ist vorbei, es lebe die Tour. Wir sind noch in den Tour-Nachwehen. Die ist gerade gestern vorbeigegangen und wollen einmal Revue passieren lassen, was in diesen 3 Wochen Radsport passiert ist, wie wir die Tour fanden, die besten Momente, die unglaublichsten Momente vielleicht. Und dazu sind im Podcast-Studio hier der Erik.
Hallo.
Und der Moritz.
Hallo.
Und ich bin der Sebastian. Ja, die Tour ist vorbei. Habt ihr so ein bisschen den Tour-Blues am Montag, wenn man so denkt, oh, heute Nachmittag, wieso mache ich den Fernseher überhaupt an oder schaue ich?
Europameisterschaft zu Ende, Tour de France zu Ende, mein Leben hat keinen Sinn mehr.
Was mache ich mit meinem Leben jetzt eigentlich, ja?
Genau, es war ja auch wirklich, dieses Jahr fand ich eine echt unterhaltsame Tour. Und ich weiß nicht, also es ist wahrscheinlich schwierig, aber es gibt ja vielleicht unter unseren Hörern auch welche, die Tour jetzt nur so am Rande mitbekommen haben oder vielleicht auch gar nicht mitbekommen haben. Deswegen so eine ganz kurze Zusammenfassung. Also ja, 3 Wochen Radrennen, da ist sehr viel passiert, da kann man nicht kurz zusammenfassen, aber mal ein bisschen länger zusammenfassen. Es ist gestartet in der Bretagne mit ein paar wirklich aufregenden Etappen, weil es ein paar Stürze gab und da auch schon ein paar Favoriten ausgeschieden sind und es auch bei Etappensiegen auch ein bisschen Überraschung gab.
Ja, es war ein turbulenter Auftakt auf jeden Fall und es gab ja sogar zum ersten Mal seit ich weiß gar nicht wie vielen Jahren wieder Fahrerproteste, also ein Protest, ich glaube auf der 3. Etappe war es, angeführt von André Greipel, wo die Fahrer sich beschwert haben über die Streckenführung, die tatsächlich, wer die Bretagne kennt, weiß, dass da halt auch viele schmale Straßen sind, aber da gibt es natürlich auch breite Straßen und das Team von der Tour de France, die Organisatoren haben das Feld da über dann doch eher die kleinen Straßen geschickt, vor allen Dingen im Etappenfinale und dann hat es eben auch einige Male gekracht und das waren so die Aufreger der ersten Tage, weil es halt wirklich auch heftige Stürze waren, gerade Primož Roglič hat es da relativ übel erwischt, Geraint Thomas ist gestürzt, die Schulter wieder eingerenkt während der Etappe und dann weitergefahren ins Ziel, also ein kleines Kontrastprogramm zu den sich in furchtbaren Schmerzen auf dem Spielfeld windenden Fußballern in dieser Zeit, was man da gleichzeitig beobachten konnte. Ja, aber da ging es dann eben, wie gesagt, da ging es direkt mit einem Paukenschlag los mit der Tour.
Und für die Franzosen war ja auch ein bisschen ein Paukenschlag, dass gleich auf der ersten Etappe ein Franzose gewinnen konnte und dann natürlich das gelbe Trikot hatte. Alaphilippe hat da die französischen Hoffnungen erfüllt und erstmal die französischen Gemüter besänftigt. Hat nicht lange gehalten. In der 2. Etappe hat dann Mathieu van der Poel gewonnen, was auch beeindruckend war. Der ist ja echt schon so ein Shootingstar und hat dann gelb übernommen. Ja, und nach diesem aufregenden Start gab es dann auch mal eine Flachetappe oder 2 zum Erholen, aber auch da gab es wieder nicht einen Aufreger, aber tolles Ereignis. Der alte Mann, Mark Cavendish, hat nicht den ersten Sprint, aber dann den 2. Sprint gewonnen bei der, ich glaube, es war bei der 4. Etappe und hat dann bewiesen, dass der war ja eigentlich nur Lückenbüßer eigentlich für Sam Bennett vom Team, der eigentliche Sprinter, der hätte mitfahren sollen, der dann aufgrund von Knieproblemen, glaube ich, nicht mitgenommen wurde. Und ja, Cavendish hat gezeigt, ey, ich bin zwar für einen Rennradfahrer schon etwas älter.
Ja, und vor allen Dingen eigentlich fast schon am Karriereende. Das wirkte im Winter ja so, als hatte er kein Team. Hatte auch in den letzten Jahren nicht mehr den Lauf wie in den Jahren zuvor, nicht mehr die Siege und hat dann eine neue Chance bekommen bei seinem alten Team von Patrick Lefebvre, De Koninck Quickstep und hat dieses Vertrauen ja wirklich sehr zurückgezahlt, sage ich mal, in Siegen schon vor der Tour und bei der Tour dann, ja.
Also man kann ja auch sagen, ihm ist ja auch richtig das Selbstvertrauen abhanden gewesen, was jetzt zurückgekommen ist. Und man hat ja dann auch im Laufe der Tour gemerkt, bei seinen 3 anderen Etappensiegen, dass also nicht nur der sportliche alte Cavendish zurückgekommen ist, sondern Cavendish als Person an sich. Also er hat ja dann bei seinem 2. Sprintsieg in Châteauroux hat er ja den ich glaube, den Jasper Philipsen war es auch ganz schön rasiert im Sprint. Das war ja wie zu besten Zeiten, wo Cavendish dann schon mal die Fahrlinie etwas eigenwillig interpretiert hat. Und dann auch dieses ja fast schon legendäre Video dann nach der oder vor der 19. Etappe, wo irgendwie er mit dem Steuersatz seines Rennrades nicht zufrieden ist und vor lauter Zuschauern seinem Mechaniker das Rad irgendwie so in die Hand schmeißt und sagt, hier, kümmere dich um das Scheißding. Dann noch das böse englische Wort mit vier Buchstaben sagt und schimpfend im Bus verschwindet. Und man dachte, jo, der ist wieder zurück wie vor 15 Jahren fast.
Ja, aber auch dann Jahren. Doch ein bisschen anders, weil wenn man seinen ersten Etappensieg sieht, da war er ja wirklich von Gefühlen übermannt, weil er hat in Tränen aufgelöst, hat er, glaube ich, 10 Minuten lang jede Person, die ihm in die Finger gekommen ist, mehrere Sekunden lang umarmt. Also das fand ich schon auch, da war wirklich greifbar und sichtbar, wie ihn diese Zeit vorher mitgenommen hat auch. Und das fand ich sehr beeindruckend. Überhaupt, muss ich sagen, fand ich gerade diesen Auftakt, über den wir ja gerade noch sprechen, extrem stark, was die Gefühle angeht. Also die Franzosen, die mit Julien Alaphilippe direkt den ersten Etappensieg feiern und
den einzigen sogar aus
Frankreich. Den einzigen direkt aber das gelbe Trikot absahen. Dann Mathieu van der Poel, der das gelbe Trikot holt und bei seinem Etappensieg beim Fahren über die Ziellinie in den Himmel zeigt, wo sein im letzten Jahr, glaube ich, gestorbener Großvater Raymond Poulidor, also diese Geste, die ihn ehren sollte, und er holt sich das gelbe Trikot, was seinem Großvater bei allen sportlichen Erfolgen leider nie vergönnt war. Dann eben dieses Ding vom Cavendish. Also ich fand gerade die ersten Tage, die waren unglaublich.
Und dann kann man eigentlich fast sagen, mit der fünften Etappe kam dann so dieses, okay, jetzt wissen wir eigentlich schon, wer die Tour gewinnt, als der Pogacar da das Zeitfahren auseinandergenommen hat. Da hat die Tour schlagartig so einen Stimmungskiller irgendwie, also bei mir zumindest, bekommen. Wie ging es euch?
Schon, weil dann kamen auch andere Sachen zurück. Ich fand diese Tour auch ein bisschen die Tour der unguten Erinnerungen, muss ich sagen. Das fing an mit dem Zeitfahren, wo Pogacar, der jetzt bis dato schon als solider Zeitfahrer, aber jetzt nicht unbedingt als absoluter Spezialist für flache oder wellige Zeitfahren bekannt war, dann doch eben wirklich Spezialisten in dieser Disziplin teilweise auch deutlich geschlagen hat. Also wenn man jetzt mal an Stefan Küng oder Primož Roglič oder Geraint Thomas, da hätte man eigentlich gedacht, dass die haben über Jahre bewiesen, dass sie da doch zur Weltelite gehören, und die hat er halt ganz gut paniert. Und dann halt dieses Ding, die Tour ging dann ja weiter in die Alpen, dieses Ding einfach nach Le Grand Bornand. Da habe ich schon ungute Erinnerungen gespürt. Also, weil Pogacar fährt da 30 Kilometer vorm Ziel oder 35 Kilometer vorm Ziel mit noch 2 zu fahrenden Alpenpässen, dem Peloton mit allen Tourfavoriten und ihren Helfern quasi davon, fährt über diese beiden Pässe und hat im Ziel über 3 Minuten Vorsprung. Also, was. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich fand, das war so ein bisschen. Und dann ich werde so oft getestet und ich bin noch nie positiv getestet worden. Also das ist ja genau die Armstrong-Verteidigungsstrategie, die er jahrelang gefahren hat. Und ich weiß nicht,
Mir wurde noch nie etwas nachgewiesen.
Und das war dann noch in Verbindung mit den, jetzt greife ich ein bisschen vor, mit den Hoteldurchsuchungen bei Bahrain Victorious und dieser Geste von Matej Mohoric, als er dann die Etappe gewinnt, wo er den Zeigefinger auf die Lippen legt und zum Schweigen mahnt und dann noch den Reißverschluss über die Lippen zieht. Also das fand ich wirklich, da hatte ich richtig, richtig Bauchschmerzen. Ich will ja ans Gute glauben, aber da muss ich sagen, das fand ich schwierig.
Aber man muss ja sagen, bei aller, also ohne jetzt da total in den Verteidigungsmodus für Pogacar irgendwie zu gehen, aber man muss schon sagen, er hat sich gut geschont vor der Tour, was andere vielleicht nicht ganz so gemacht haben. Er hat früher auch in Zeitfahren schon gute Ergebnisse abgeliefert, also es ist schon im Rahmen des Möglichen, und es gab ja auch noch ein paar andere starke Etappengewinner, Zum Beispiel Ben O'Connor, der von Age Désert Citroën, der dann die Etappe, welche war es, Nummer 10 Ach, oder 10, nee, ja. Nummer 9.
Mhm. Die 9.
Genau, also auch gewonnen hat, vielleicht nicht ganz so in dieser dominierenden Art, wie es Pogacar dann später noch gemacht hat, aber trotzdem, wo du gesehen hast, hey, es gibt noch ein paar andere, die auch sehr gut sind, die hatten dann immer diesen schlechten Tag, den man eigentlich auch von Pogacar erwartet hätte, den er nicht hatte, was ja ein bisschen komisch ist, aber es ist vielleicht, klar, er hat letztes Jahr die Tour gewonnen, es ist jetzt schon der zweite Sieg in Folge, aber es gibt halt auch Fahrer, die haben einfach eine super drei Wochen und das kann es schon geben. Ne? Aber ja,
also ich
weiß, was du meinst.
Ich finde beim Thema Pogacar, ja, natürlich waren das jetzt Leistungen, die natürlich skeptisch machen, aber man muss auch auf der anderen Seite sehen, es war halt ein Rennen, was perfekt für ihn lief. So Roglic früh gestürzt und dann auch ausgeschieden, Geraint Thomas früh gestürzt, das waren ja so auf dem Papier seine größten Gegner. Dann Richard Carapaz wirkte jetzt so in der ersten Woche auch nicht so richtig auf der Höhe. Er hat es dann zwar auf der 8. Etappe da mit einem Angriff im Finale versucht, fährt irgendwie 25 Kilometer alleine vor der Favoritengruppe, um genau auf der Ziellinie wieder eingeholt zu werden. Und am nächsten Tag kommt diese Le Grand Bornand Etappe, wo er halt noch versucht, bei Pogacar mitzufahren, aber natürlich dann auch nach 200 Metern fliegen geht. Und danach war es dann irgendwie so, also hatte ich den Eindruck, als der Pogacar dann diese, ich glaube, fast 5 Minuten schon Vorsprung hatte, dann wussten halt die anderen, die ja alle innerhalb von 10, 20 Sekunden lagen, der Rest der Top 10, okay, wir fahren hier halt um die Plätze 2 und 3. Und da hat es dann auch keiner mehr so richtig ernsthaft versucht zu sagen, komm, wir versuchen dem Pogacar das irgendwie noch wegzunehmen, weil jeder wusste, okay, 5 Minuten, das können wir auf sportlichem Wege nicht mehr leisten, da müssen wir wirklich auf Sturz oder Krankheit oder was weiß ich beim Pogacar hoffen.
Ja, es ist aber irgendwie, ich kann mich diesem Gefühl nicht erwehren, als wäre der Armstrong irgendwie wieder mitgefahren. Ich habe tatsächlich viel an Armstrong gedacht, einfach durch diese Verteidigungsstrategie, durch die Zeitabstände, die so groß waren, wie, glaube ich, wirklich seit langen Jahren nicht mehr. Ich fand es in den letzten Jahren
seit Armstrong nicht
immer
mehr.
Auch ein Stück weit glaubwürdig, dass bei den Tour de France-Ausgaben der letzten Jahre oder auch bei Giro oder Vuelta mehrere Fahrer einfach auf einem vergleichsweise ähnlichen Level unterwegs waren. Und dass die Abstände eher so sich im Sekundenbereich bis ein, zwei Minuten abgespielt haben.
Es war bei der Tour eigentlich dieses Jahr auch, nur halt eben alles hinter Pogacar. Aber in dem Bereich, muss man sagen, war es auch super spannend. Also die Plätze 2, 3, oder der Rest der Top 10 eigentlich, weil da gab es welche, die waren, Ben O'Connor, der ist dann auf 2 gefahren, auf 7 gefallen, dann wieder vorgefahren.
Dann kam Guillaume Martin oder Guillaume Martin, wie Jens Vogt zu sagen pflegt, der halt bei einer Ausreißer-Etappe dann irgendwie auch 5 Minuten oder so wieder zurückholt und dann auf einmal Zweiter der Gesamtwertung ist und am nächsten Tag wieder 5 Minuten draufgepackt kriegt oder so. Aber das fand ich eben auch, das fand ich auch realistisch. Auch den Ben O'Connor, den du gerade erwähnt hast. Natürlich, dann haben die einen super Tag und da machen sie wirklich tolle Sachen, aber dann büßen sie auch dafür und dann fallen sie halt auch wieder mal zurück in der Gesamtwertung. Und Pogacar hat halt einfach alles vernichtet und ist dann halt auch immer vorne geblieben. Über 3 Wochen. Und wir hatten die schnellste Tour, was die Durchschnittsgeschwindigkeit angeht, die zweitschnellste Tour seit 2005. Oder aller Zeiten halt. Schneller war nur die 2005er Tour, so rum muss man sagen. Und wir wissen auch, wer 2005 gewonnen hat und wie diese Person 2005 zu ihrem Sieg gekommen ist. Also es sind irgendwie so, ich habe natürlich keine Beweise, das ist übler Rufmord und ich vertraue nicht dem Sport, aber wie gesagt, ich würde sagen, meine Zeitmaschine funktioniert. Wir sind wieder in der
im Jahr 2005.
Ja, genau.
Aber bevor wir jetzt so zum Ende noch kommen, noch mal kurz über die zweite Woche. Da gab es ja auch noch ein paar Überraschungen. Also erstmal, Mark Cavendish setzt noch mal 2 Siege obendrauf und ist dann, ich glaube, ist er dann schon bei 33 oder schon bei 34? Also ist
34,
dann, ja. Bei 34 ist dann sieggleich, also so viel Tour de France-Etappen hat nur Eddy Merckx noch gewonnen. Mit welchen Mitteln, das lassen wir jetzt mal hier außen vor, das war eine ganz andere Zeit. Ja. Hat die Chance quasi, den absoluten Rekord an Tour de France-Etappen einzustellen. Außerdem in der zweiten Woche Wout van Aert die Überraschung der Etappe Nummer 11 war es, glaube ich.
Ja, da begann die Trilogie, möchte ich mal sagen.
Da begann die Trilogie, um dem nicht vorzugreifen, aber ja. Fährt halt bei dieser Etappe, die zweimal über den Ventoux geht, das muss man sich auch mal vorstellen, die fahren hoch, runter, ja. Drehen quasi um, fahren dasselbe Stück wieder hoch
und dann runter ins Ziel. Ja, es gibt ja drei Aufstiege, eigentlich richtig cool wäre es gewesen, wenn sie die Verrückten des Mont Ventoux, die an einem Tag alle drei Anstiege machen, Sie sind über diesen Ostanstieg, den etwas flacheren Ostanstieg, am Anfang etwas flacheren Ostanstieg mit den wenigsten Höhenmetern zum ersten Mal hochgefahren, aber das ist natürlich auch schon, also ich hoch musste trotzdem. Und dann die schnelle Abfahrt nach Malocène und dann von Bédouin nochmal die steile klassische Auffahrt hoch und dann nochmal runter in Malocène, wo dann das Ziel war. Ja, also unglaubliche Etappe. Das ist auch eine Etappe seit langem, die ich fast wirklich von Anfang bis Ende geguckt habe, weil ich die Gegend auch so toll finde, da die Provence. Und also muss ich sagen, Wahnsinn. Richtig, richtig coole Landschaftsaufnahmen, richtig coole Stimmung am Berg auch. Da haben ja viele Fahrer hinterher auch gesagt, obwohl in den Alpen natürlich auch schon was los war, aber viele Fahrer haben explizit nach der Ventoux-Etappe gesagt, also toll, dass wieder die Zuschauer da waren, dass wieder diese Stimmung da war, was letztes Jahr durch die Pandemie natürlich etwas eingeschränkt war. Und dann, ja, dieser Berg einfach, also wirklich tolle, tolle Aufnahmen, tolles Rennen. Und das war ja meine Sorge vor dem Rennen, weil diese Highspeed-Abfahrt, ich glaube, das wurde ja auch mal eingeblendet, dass sie knapp 100 km/h dann auf der Abfahrt auch hatten, dass da alle gesund und munter runtergekommen sind. Und eben, ja, der Cyclocross-Weltmeister, und Alleskönner. Belgische Straßenmeister, der da den,
der quasi seinen, ja, der vorne irgendwie so einen Zeitfahren eröffnet hat. Der ist ja auch ein guter Zeitfahrer, werden wir nachher auch nochmal
drauf zu kommen. Unter anderem, aber ja, nicht nur.
Nicht nur, fährt dann halt einfach da quasi wahrscheinlich ein bisschen stumpf seine Wattzahlen hoch, aber keiner kann mitgehen. Mhm. Und er holt sich den Etappensieg mit klein bisschen Vorsprung auch.
Apropos Zeitfahrer, das war ja leider auch die Etappe, auf der Toni Martin dann au revoir zur Tour de France sagen musste, nachdem er leider wieder mal eine Tour de France vorzeitig beenden musste. Ich habe gerade nochmal schnell parallel nachgeschaut. 13 Tourstarts, 6-mal DNF. Also es sind über 50% die Quote, die er durchfährt. Es gilt als bestanden, aber ja, ist auch nur eine 4 dann in der Note leider. Aber ja, hat sie ihn da doch ziemlich übel in den Straßengraben gelegt, blutverschmiertes Gesicht. Haben sich wohl auch 2-3 Zähne irgendwie gelockert. Muss wohl gewaltig gekracht haben. Und er hat ja am ersten Tag schon dieses Allee Omi Opi-Schild mitgenommen, was ja auch ein Riesenaufreger war bei der Tour. Die Frau, die da einfach dieses Pappschild reinhält.
Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich fand aber nach diesem sehr negativen Erlebnis, Massensturz war ja auch eine Folge dieses Selbstdarstellungsbedürfnisses von vielen Fans. Mhm. Ich hatte aber den Eindruck, nach diesem Negativerlebnis und den vielen Appellen auch, ist es insgesamt bei der Tour dann ein bisschen besser geworden halt. Also es waren viele Fans am Straßenrand, natürlich auch welche mitgelaufen, aber dieses ganz Wilde, fand ich, war dann nicht mehr zu sehen.
Schade, dass es sowas braucht, so ein bisschen. Aber ich muss sagen, so bergauf auch, vor allem wenn es so durch Serpentinen ging und das Motorrad dann quasi, wenn man dann so noch viel von den Zuschauern mitsieht, es waren in echt vielen Serpentinen waren die Leute, die halt mit dem Rücken Arm raus für den Selfie mit dem Peloton da standen und der Arm ragte da auch dann so halb in die Kurve, also wo ich auch sagte, es gibt sie immer noch, aber ja, ich glaube auch, dass es nachdem keiner wollte quasi die Aufmerksamkeit abbekommen, die diese Frau da abbekommen hat. Ich hoffe, sie wird ihres Lebens wieder froh, im Sinne von, dass sie jetzt nicht quasi, wo sie hingeht, irgendwie überall geächtet wird, weil das ist irgendwie auch der falsche Weg, aber es war halt wirklich eine saudumme Aktion, muss man halt auch sagen.
Ja, da sollen ja auch Klagen, also die ASO hat ihre Klage zwar fallen gelassen gegen diese Frau, aber da soll wohl auch die CPA, also die Fahrervereinigung, da läuft wohl noch irgendwie ein Verfahren und Ermittlungen. Da geht es dann möglicherweise halt auch um Schmerzensgeld, Schadensersatzansprüche, weil ich meine, da sind Fahrer gestürzt, die sechsstellige Beträge im Jahr verdienen und wenn die durch so eine dumme Aktion halt, ich sage jetzt mal, arbeitsunfähig werden oder sehr eingeschränkt nur arbeitsfähig sind nach so einem Sturz, hat das natürlich dann auch so zivilrechtliche Folgen. Das ist dann nicht nur, ich habe mal Oma und Opa irgendwie gegrüßt im Fernsehen, sondern ja, muss eventuell da ganz schön was aushalten.
Aber ich muss sagen, völlig zu Recht, also das muss man, finde ich, auch mal sagen, die hält da ihr Schild rein oder andere Leute, die auf andere Arten und Weisen dieses Rennen gefährden, eben sei es aus Selbstdarstellung oder wie auch immer. Und gerade bei diesem Sturz, da waren dort, glaube ich, 30 Fahrer beteiligt, 50 Fahrer und dieses halbe Fahrerfeld. Wenn jeder Fahrer auf einem 12.000-Euro-Fahrrad sitzt, was sie ja tun, ja, dann kommt da aber mal ganz schnell eine riesige Summe zusammen und die will ja auch irgendwie bezahlt werden. Und ich finde, wenn da jemand aus Dummheit oder aus Unvermögen, falscher Einschätzung oder was weiß ich, da sowas verursacht, dann, also man muss mit den Konsequenzen, Erik hat es gerade ausgerechnet, 600.000 Euro sind das allein an Materialkosten. Mhm. Dann, da reden wir jetzt noch nicht über Berufsunfähigkeit oder Schmerzensgeld. Und also, ja, ich bin da schon der Meinung, dafür gibt es auch die Gerichte und finde ich das schon gerechtfertigt.
Ja, es war eine absolut doofe Aktion, die halt auch Konsequenzen haben muss oder kann.
Ja, ja.
Aber um jetzt mal auf was wieder ein schöneres Thema zu kommen, den fantastischen, fand ich, deutschen Etappensieg bei der Etappe 12. Nils Polit latscht einfach mal aus der Ausreißergruppe 40 Kilometer vorm Ziel aufs Gas. Keiner kann folgen. Das fand ich war Bilderbuch. Bilderbuch-Ausreißersieg.
Er hatte 40 Kilometer irgendwie sowas vorm Ziel die große Gruppe gesprengt und dann noch in kleinerer Gruppe unterwegs. Und ich glaube, es waren dann 12 Kilometer, die er dann alleine gefahren ist. Lustig finde ich, er war ja in der Gruppe mit André Greipel zusammen und die beiden sind ja die Trainingstiere, die trainieren ja zusammen in
zusammen mit Rick Zabel. Jugend,
ja. Mit Rick Zabel auch noch. Also die Trainingsgruppe zu zwei Dritteln in dieser Ausreißergruppe vertreten und da hat ja Greipel wohl auch zu Polit. Polit hat schon mit den Hufen gescharrt und wollte schon viel früher attackieren. Und Greipel hat ihm ja noch gesagt, ja, jetzt ruhig. Du bist hier heute
ruhig
schon,
Brauner.
Du bist der Stärkste und jetzt machst du ihn nicht kaputt, indem du vielleicht zu früh loslegst. Und auch die Geschichte, die da noch dahinter ist, eben, das finde ich auch total toll. Ja.
Weil du gerade sagst, Geschichte.
Weiß nicht, wie.
Ja, weil du gerade sagst, Geschichte dahinter, ich habe mich da in dem Moment so für den Nils Polit gefreut, jetzt nicht unbedingt, weil es ein deutscher Fahrer war, sondern er ist ja ein Fahrer, der jetzt kein Siegfahrer ist. Also er hat ja einen Profisieg bislang, bei der Deutschlandtour hat er mal die Schlussetappe gewonnen vor 3 Jahren.
Bei uns quasi vor der Redaktion in Stuttgart.
Bei euch, bei uns vor der Redaktion, genau. Bei ihm ist es halt so, er ist ja ein super Fahrer und hat auch viele tolle Ergebnisse schon geholt, Zweiter bei Paris-Roubaix unter anderem, aber er ist halt keiner, der die Qualitäten hat, um wirklich Rennen zu gewinnen. Und das dann bei der Tour de France, dem Highlight des Jahres und wahrscheinlich dem Highlight der Karriere, dass an so einem Tag so aufgeht, dass du in der richtigen Gruppe bist, dass du die Beine hast, dass du mit den Gegnern irgendwie machen kannst, was du willst, dass du dann den André Greipel noch dabei hast, der dir irgendwie sagt, wann du angreifen sollst und dass er dir nicht hinterherfahren wird. Und dass du das dann am Ende halt durchziehst und gewinnst, das ist ja so. Also an so einem Tag hättest du eigentlich auch Lotto spielen können, hättest du wahrscheinlich gewonnen. Also da muss ja wirklich extrem viel zusammenpassen, weil du einfach so wenige Chancen in deiner Karriere hast, so ein Ding abzuschießen. Ein Sprinter wie ein Mark Cavendish, der hat halt einfach, weil er diese Sprintqualitäten hat, in jeder Tour 5, 6, 7 Chancen, um eine Etappe zu gewinnen. Da wird es dann nach 10 Jahren wahrscheinlich irgendwann mal funktionieren mit einem Etappensieg. Aber so als Ausreißer so Etappen zu gewinnen, das finde ich immer besonders toll, wie die Jungs sich da immer freuen und da. Ja, weiß ich, da geht mir immer so ein bisschen das Herz auf, wenn man dann diese Erlösung von so 20 Jahren Radsporttraining und gefördert werden, wenn das dann in so einem gigantischen Moment einfach mündet.
Ja. Wir hatten es ja eben von den großen Gefühlen zu Beginn der Tour und das war da natürlich auch nochmal. Und das, wenn die dann so die Hände vor das Gesicht schlagen, den Kopf schütteln und es irgendwie gar nicht fassen können, das finde ich auch immer sehr, sehr cool.
Ist die Frage, ob der Sportdirektor von Israel Startup Nation, ob der so begeistert war, dass Greipel quasi ihm da die Tipps gibt und nicht irgendwie alles tut, um noch vielleicht doch einen Sprint am Ende zu erzwingen, wo er vielleicht die besseren Chancen hat, sondern einfach quasi da den anderen coacht aus dem anderen Team.
Vielleicht ist das der Grund, warum der Greipel jetzt seine Karriere doch nicht beenden muss.
Ja, aber ich glaube, es ist ja auch den anderen Fahrern in der Ausreißergruppe bewusst gewesen, dass der Greipel jetzt auch nicht der allerschlechteste Sprinter ist. Deswegen, wenn der Pollitt nicht angegriffen hätte, dann hätten alle anderen versucht, den Greipel loszuwerden. Also das.
Ja. Aber es war also war nicht der einzige Ausreißer hier. Mollema hat es bei der 14. Etappe ein bisschen hügeliger, dann nicht so flach, auch nochmal geschafft mit auch einer, eigentlich so einer Aktion, wo du denkst, das muss jetzt nicht funktionieren, aber einfach ein bisschen Glück, da hat viel zusammengepasst, auch relativ lang, ich weiß nicht, wie viele Kilometer es waren, aber relativ lang vorm Ziel losgefahren. Auch in der,
so, das war richtig lang.
Ja. Und auch in so einer leichten Abfahrt, wo du eigentlich weißt, okay, da wegzukommen ist echt schwierig alleine von der Gruppe, aber die haben ihn so ein bisschen fahren lassen und dann ja hat er in den Scheuklappenmodus und durchgezogen. Also da gab es schon, finde ich dieses Jahr, es war wieder viel Abwechslung. Ich meine, das hängt wahrscheinlich auch mit der Streckenführung zusammen, aber du hattest auch Flachetappen waren oft nicht langweilig, so wie man es, ich weiß nicht, von früher mal vielleicht kennt, da war viel Angriff, also es wollte immer irgendwie eine Gruppe weg und hat sich nicht gefunden, da war teilweise dann ein über 50er Schnitt oder über 55er Windkante, Schnitt auf der
Innenkante. Genau, also die Windkante genau. Fand ich auch spannend.
Also da gab's eigentlich selbst auf dem Papier langweilig aussehenden Flachetappen, wo du denkst, naja, die Sprinter-Ausreißergruppe wird kontrolliert von einem Team mit einem Sprinter und dann 10 Kilometer vor Ende werden die eingeholt und dann gibt es einen Massensprint und dazwischen passiert nicht viel, weil der Abstand immer gleich bleibt. Das gab es eher selten, fand ich. Ja, und dann...
Also wo wir gerade bei den Ausreißern sind, um das vielleicht abzuschließen, was mich sehr gefreut hat, war auch der Etappensieg von Patrick Konrad von Bora, ja. Hans Grohe in den Pyrenäen.
Eigentlich das gleiche wie bei Nils Polit, ne? So kein Siegfahrer und genau. Jetzt klappt es halt mal.
Ja. Genau, also er hat ja schon super Ergebnisse auch bei dreiwöchigen Rundfahrten und ist ja auch ein Edelhelfer, kann man sagen, mit auch Ambitionen eigenen im Gesamtklassement, wenn man ihn lässt. Also super, super Fahrer, aber halt jetzt eben nicht so der ganz krasse Siegfahrer und dann so ein Ding abzuschießen. Und da war es eigentlich ähnlich wie bei Polit auf der Etappe davor. Jetzt nicht zeitlich davor, aber bei der Etappe, die er halt gewonnen hat, dass man schon den ganzen Tag auch den Eindruck hatte, der ist echt der Stärkste. Also, weil der ist ja auch den vorletzten Berg halt genutzt, um vorne zur Gruppe hinzuspringen und dann mit der Gruppe versucht, den Abstand zu halten. Also das war die Ausreißergruppe, die sich geteilt hatte. Dann ist er von der zweiten Gruppe in die erste gesprungen. Am letzten Berg dann gewusst, also wenn ich wegkommen will, dann muss ich am letzten Berg fahren, den dann hochgestiefelt wie noch was. Und also es war, fand ich wirklich ganz, ganz spannendes Rennen und super gemacht. Und er halt auch, der war ja auch wirklich überwältigt von dem Erfolg dann.
Und es war halt auch dann, Sagan ist ja mit Knieproblemen ausgeschieden. Ich glaube, nach der 11. Etappe, nach der Tourmalet, nach der Ventoux-Etappe.
Das war am Morgen von der Etappe, wo Nils Polit gewonnen hat. Also so der König ist aus dem Haus oder die Katze ist aus dem Haus und dann tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Also,
genau, und dann, also nachdem Sagan leider nichts reißen konnte, so in den ersten anderthalb Wochen, hat Bora dann quasi, nachdem er weg war, in den nächsten drei Tagen zwei Siege eingefahren. Also das ist schon, oder vier Tagen, fünf Tagen, aber das ist schon auch beeindruckend.
Ja.
Und danach, ja, nach dem Sieg von Patrick Konrad kam die große Pogi-Show.
Dann ging es in die Pyrenäen und dann zwei Bergankünfte, zweimal Tadej Pogacar. Ich will jetzt nicht so wirken, als wäre ich hier der absolute Pogacar-Hasser oder so. Ich finde den Typen eigentlich auch ganz cool. Mir wäre es halt lieber, wenn es ein bisschen glaubwürdiger gewesen wäre bei dieser Tour. Und was ich schade fand, er hatte ja mit Richard Carapaz und dem Jonas Vingegaard von Jumbo-Visma zwei, die in den Pyrenäen wirklich eigentlich auf seinem Niveau waren, die auch in den Bergen, auch bei beiden Bergetappen, das waren die ja die drei stärksten Fahrer. Und da war er tatsächlich so ein bisschen der Kannibale, der einfach alles weggebissen hat. Und obwohl er schon zwei Etappensiege hatte, hatte er zwei, ich weiß es gar nicht, einen hatte
er. Ja, Zeitfahren.
Einen hatte er und
das Zeitfahren hatte er auf jeden Fall. Musste er dann auch noch beide Etappen gewinnen. Fand ich persönlich jetzt, ja, da haben sich in der Vergangenheit auch dann Fahrer, die dann wirklich mit so einem Vorsprung führen und die Tour gewinnen werden, auch dann mal zurückgenommen und gesagt, okay, das die anderen haben auch Sponsoren und wollen auch mal einen Sieg haben und ich muss jetzt hier nicht alles gewinnen. Hat er nicht gemacht, fand ich schade, aber gut.
Den ersten Etappensieg kann ich nachvollziehen, weil im gelben Trikot eine Bergankunft bei der Tour zu gewinnen, wenn man das noch nie geschafft hat, sage ich, okay, gut, Haken dran. Die zweite war so ein bisschen, ja, muss jetzt nicht sein, zumal mit der zweiten er sich ja die Bergwertung der Tour de France dann auch noch gesichert hat, also das Bergtrikot, was ja auch so eine Geschichte für sich ist. Da haben sich der Michael Woods, Nairo Quintana und Wout Poels über 3 Wochen oder 2,5 Wochen an jeder Autobahnbrücke, wo irgendwie eine Bergwertung war, um jeden mickrigen Punkt gebettelt, nur damit dann am letzten Tag oder bei der letzten Bergankunft der Pogacar kommt und dann sagt, so Jungs, es war schön anzusehen, aber Bergtrikot nehme ich mit.
40 Punkte für mich, das nehme ich mit.
Merci beaucoup.
Ja. Aber gut, er war halt dann in den Bergen auch der Stärkste.
Er war der stärkste Tatsache. Bergfahrer und von daher ist das Trikot ja auch zu Recht dann auf seinen Schultern.
Zum Schluss gab es auch nochmal, ja, die letzten 2 Tage, wo man so denkt, naja, da ist ja jetzt alles im Kasten, so mehr oder weniger, gab es auch nochmal 2 Überraschen. Zwei belgische Schokoladenpralines irgendwie.
Teil 2 und 3 der Trilogie.
Ja. Da hat Wout van Aert halt nochmal ein Zeitfahren und einen Massensprint gewonnen auf den Champs-Élysées. Also Bergetappe. Ja, Bergetappe, Zeitfahren und Massensprint. Könnte man jetzt auch sagen, boah, das geht eigentlich nicht. Das ist quasi so ein Fahrer, der alles kann. War aber irgendwie für mich jetzt ein bisschen plausibler als Pogacar. Wobei auch, ja, Pogacar, dem ist auch noch nichts nachgewiesen, muss man halt sagen. Ist vielleicht auch einfach so. Aber ja, Wout van Aert hat gezeigt irgendwie, dass er alles kann, so ein bisschen, oder?
Ja, der kann alles.
Der kann einfach alles.
Ja, ich meine, wir sind ja begeisterte Cyclocrosser, deswegen schlägt unser Herz sowieso für Mathieu van der Poel und Wout van Aert, die aus dem Cyclocross kommen. Aber ja.
Und wenn man eine Stunde Vollgas wenn man eine Stunde Vollgas im Gelände fahren kann, heißt das anscheinend auch, man kann.
Kannst auch 3 Wochen
Bergetappen
fahren.
Massensprints und Zeitfahren gewinnen. Also, Moritz.
Dann müssen wir nochmal.
Das heißt, wir müssen
uns
mal irgendwo anmelden hier vielleicht. Ja, wir müssen mal ein Zeitfahren machen oder eine Bergetappe. Dann werden wir sehen, was unser Crosstraining bringt.
Ich glaube, der glücklichste Mensch über den dritten Sieg vom Wout van Aert war der Eddie Merckx, weil der Wout van Aert ja damit quasi verhindert hat, dass Mark Cavendish die 35 Etappensiege holt und somit alleiniger Spitzenreiter ist. So kann Eddie Merckx jetzt immer noch sagen, ich bin immer noch auf Platz 1. Gut, da ist jetzt noch ein Zweiter irgendwie neben mir, aber man hätte jetzt vor der Tour wahrscheinlich auch nicht unbedingt gedacht, also nur die Verrücktesten hätten ja getippt, dass der Mark Cavendish 5 Etappen gewinnt. Moritz zeigt ja schon auf sich.
Wir haben Roadbike intern, das noch zur Erläuterung, wir haben Roadbike intern so ein kleines Tippspiel, wer gewinnt was und wer gewinnt gelb, grün, gepunktet und so weiter. Und ich habe tatsächlich gesagt, Mark Cavendish gewinnt grün mit 5 Etappensiegen. Das war in einer vielleicht etwas euphorischen...
In einer Wunschlaune.
Euphorischen Laune, aber fast wäre das ja eingetreten.
Aber ob er da nächstes Jahr nochmal wieder A zur Tour fährt und B Sprints gewinnt, also vielleicht bleibt er jetzt auch selber ewig bei diesen 34 und dann haben wir quasi 2 geteilte. Und vielleicht ist das der Grund, warum der Pogacar in den Pyrenäen alles gewonnen hat, weil der hat sich vielleicht auch gedacht, wenn ich mal irgendwann 35 Etappensiege holen will, dann muss ich halt früh anfangen.
Na gut, ist ja nicht so, als wäre er jetzt schon übertrieben alt und im Alter von 22 Jahren 2-mal die Tour de France gewonnen zu haben.
Hat auch noch keiner geschafft.
Ja, nimmt ihm auch keiner so schnell.
Irgendwann gab es mal zwischendrin, während der Tour de France gab es so ein Twitter oder irgendwie sowas, gab es so einen Witz, 2030, Pogacar hat gerade seine 9. Tour de France gewonnen, Valverde sagt, dass er noch jetzt wirklich das letzte Jahr noch fährt.
Thomas de Gent hatte das sogar getwittert.
Ah, okay, ja.
Ja, der hat sich da einen Spaß draus gemacht.
Ja, ist die Frage, ob Kev nochmal zur Tour mitgenommen wird und selbst wenn er mitgenommen wird, ob er dann nochmal gewinnt. Aber ganz ehrlich, hätte man dieses Jahr auch nicht gedacht. Also insofern kann auch noch passieren. Und
also, definitiv. Was ich fand, dieser Sprint in Paris, er war ja eingebaut. Also es war ja nicht so, als wäre er im direkten Duell quasi,
zu
wo beide
gewesen.
Freie Fahrt haben und beide Vollgas fahren. geschlagen worden, sondern es war ja irgendwie so, das gehört natürlich dazu, man muss an der richtigen Stelle sein, man muss halt den Weg auch frei haben, das hatte er halt nicht, deswegen also absolut völlig verdienter Sieg von Wout van Aert, aber Cavendish hat halt in diesem Sprint gar nicht richtig durchziehen können, weil er eingebaut war und man hat das schon auch gesehen, ich fand, er war immer wirkte er relativ entspannt, was diesen Rekord anging, sondern er wollte halt einfach, glaube ich, nur so gut fahren, wie es halt eben geht. Und an dem Tag hat man schon irgendwie gemerkt, das hat ihn jetzt richtig gefuchst. Ist halt die Frage, ob das wegen des Rekordes war oder einfach, weil er da so eingebaut war.
Aber auf
da
den
war
Champs-Élysées mal gewinnen
genau, wollte. Genau, da war er schon echt pisst.
Ich habe einen Tweet gesehen von, ich glaube, 2011 oder 2016. Ich bin jetzt Erik, du musst mir da aushelfen, wo Cavendish getweetet hat, ja, irgendwie, bei mir hat einmal ganz am Ende der Kick gefehlt, der Bessere hat gewonnen, Hut ab für André Greipel, als André Greipel ihn abgezogen hat im Sprint. Und das ist halt, ja, gefühlt ist es 10 Jahre her, ja, ob es 10 Jahre oder 5 Jahre.
Könnte in beiden Jahren gewesen sein, also da hat Greipel in beiden Jahren eine Etappe gewonnen. 2016 aber hat Greipel auf den Champs-Élysées gewonnen, auf jeden Fall, das weiß ich noch.
Dann war es wahrscheinlich 2016, aber das muss man sich halt noch mal überlegen, dass jemand, der vor 5 Jahren, auch dass beide Fahrer noch dabei waren und Greipel war ja auch irgendwie so an Platz 6 ja, jetzt dieses Mal.
Fünfter sogar.
Also, dass die halt 5 Jahre später immer noch so topfit sind, ey, Hut ab. Also, so lange möchte ich auch quasi auf dem Niveau mal sein, gewesen sein.
Komm erstmal auf das Niveau, glaube ich. Ja. Da würde ich mal.
Ja, aber insgesamt kann man sagen, eine sehr unterhaltsame Tour de France.
Definitiv.
Vielleicht jetzt nicht beim Kampf um Gelb, das allerspannendste Rennen, aber also viele Emotionen, viele abwechslungsreiche, spannende Rennverläufe, die einzelnen Etappen und bin ja über die Tour de France ans Rennradfahren gekommen und das war auch wieder ein schöner Sommer.
Könnte dieses Jahr wieder eine gewesen sein, die andere Leute dann zum Rennradfahren bringt, weil sie so unterhaltsam war. Hoffen wir das mal.
Hoffentlich. Ja,
ganz kurz, um den Tour-Blues etwas abzumindern, wollen wir nur ganz kurz ein bisschen in die Zukunft schauen. Es ist ja, Olympia fängt an und auch bei Olympia gibt es Radsport-Events. Und zwar, Olympia beginnt jetzt am Wochenende, glaube ich, am kommenden, also so 23. Juli geht es, glaube ich, los und die Straßenradsport-Events sind ganz am Anfang. Das sind welche der ersten Events, nämlich am 24., also am Samstag. Erik hat es vorhin ausgerechnet, um 4 Uhr deutsche Zeit startet da das Rennen. Es sind aber 240 Kilometer, also das
man kann
Ziel
ausschlafen,
ist dann,
wenn man das Finale sieht.
Man kann ausschlafen und sieht das Finale und aus deutscher Sicht sind dabei Simon Geschke, Max Schachmann, Emo Buchmann und Nikias Arndt. Könnte was geben, aber...
Also der Max Schachmann will ja eine Medaille holen. Das ist ja sein erklärtes Ziel. Er hat ja extra die Tour de France ausgelassen, war jetzt stattdessen in der Sierra Nevada in Spanien zum Höhen- und Hitzetrainingslager, weil ja auch in Japan heiße und anstrengende klimatische Bedingungen herrschen. Bin ich mal gespannt. Also oft hat ja bei Olympia ein Fahrer gewonnen, der vorher die Tour in den Beinen hatte.
Wout van Aert am Start. Das heißt, das minimiert schon mal die Chancen von allen anderen.
Genau.
Ja, und wenn ich hier den Start gucke, Venezuela, Orlius Aula, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Vielleicht wird der es ja auch, keine Ahnung.
Ja, aber also es sind auch Bauke Mollema ist wieder bei einige, die, aber ich meine Remco Evenepoel aus dem belgischen Team, Marc Hirschi, also es sind echt ein paar aus der Schweiz, es sind Heavy Hitter dabei, also klar,
und
alle 4 Jahre.
Tadej
Pogacar, wobei.
Es ist ja, wenn wir was zur Strecke sagen wollen, es ist ja nicht unbedingt ein flacher Kurs. Es geht ja ordentlich zur Sache. Ich meine, ich habe im Hinterkopf 4500 Höhenmeter auch. Das wäre ja quasi eine Alpenetappe. Also es ist ja ein Rundkurs, der mehrfach gefahren wird. Und ich erinnere mich, dass im letzten Jahr, glaube ich sogar schon, Chris Froome das mal eine Streckenbesichtigung gemacht hat und danach was gepostet hat und gesagt hat, oh, das geht zur Sache.
Geht gut in die Beine.
Ja, es geht teilweise auf fast 1500 Meter hoch. Ne? Also Anfang ist so die ersten, 80 Kilometer leicht ansteigend und dann kommt man so langsam zu diesem Fuji, zu dieser Rennstrecke. Motorrad, Formel 1 hat da auch schon stattgefunden. Dann gibt es einen größeren Anstieg nochmal in der Rennmitte. Dann werden wieder zwei Runden auf dem Kurs gefahren und dann kommt so ungefähr 40 Kilometer vor dem Ziel der letzte Berg, der dann auch nochmal 6,8 Kilometer lang ist, aber 10,1%
ja, genau.
Schritt hat. Also so ein halber Mortirolo, kann man fast sagen.
Steil, das ist unglaublich hart. Das heißt, ja. Ich weiß also nicht, André Greipel ist, glaube ich, nicht am Start, aber also allgemein die Sprinter werden da wahrscheinlich leer ausgehen. Nee. Sei denn, sie heißen Boat von Art und sind zeitgleich auch Zeitfahrer und Bergfahrer.
Genau. Aber ich glaube, man wird trotzdem sprinten können müssen, wenn das gerade grammatikalisch korrekt war. Weil also von dieser letzten Bergwanderung sind halt doch noch 32 Kilometer ins Ziel, nochmal so leicht wellig, dann nochmal eine Abfahrt und dann flach ins Ziel. Also alleine das irgendwie dann durchzuziehen, so gut man da vielleicht am Berg war, das wird, glaube ich, hart. Also ich glaube, das wird ein Sprint so aus einer 10, 15 Fahrer großen Gruppe, könnte das sein.
Oder wieder, wie wir es Rio de Janeiro erlebt haben, da war es ja auch so ein sehr, sehr anstrengender Kurs, sehr steile Anstiege zwischendrin und dann hinten raus flach, ich glaube auch sogar an der Copacabana war das Ziel, Dreier Spitzengruppe und das ist natürlich bei Olympia immer das perfekte Szenario, weil alle drei ein Interesse daran haben, voll zu fahren, keiner schont sich, es gibt drei Medaillen und dann entscheidet halt der Sprint. Das könnte natürlich auch wieder das Szenario
sein. Aber einen goldenen Helm, den du 4 Jahre lang anziehen kannst, das kriegst du nur, wenn du Gold gewinnst.
Wer kann, der kann.
Und vor allem, man bleibt ja Olympiasieger, also man ist ja kein Ex-Olympiasieger, das ist ja in diesen Formulierungen so geklärt. Also Greg van Avermaet, bin ich mal gespannt, aber an seiner Stelle würde ich den goldenen Helm danach weitertragen. Wenn er jetzt, ich weiß gar nicht, steht er am Start? Muss ich nochmal eben die Startliste durchschauen.
Stimmt, als Titelverteidiger.
Ist ja eigentlich ein ähnlicher Kurs wie vor 5 Jahren mittlerweile schon. Ja,
ja, 5 Jahre ist es her.
Belgien.
Ja, er ist am Start.
Ja, sehe ich auch gerade. Ja, also
könnte er es schaffen.
Aber selbst wenn er nicht gewinnt, ich glaube, wenn ich er wäre, würde ich danach weiterhin den goldenen Helm tragen, weil Olympiasieger bleibst du ein Leben lang.
Das hat sich jetzt sehr gewöhnt. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Wir drücken Maximilian Schachmann die Daumen, dass er auch stark von den anderen Fahrern unterstützt wird. Und ja, wer weiß, vielleicht ist eine Medaille drin. Es kann auf jeden Fall sein. Und eine goldene wäre natürlich besonders schön.
Ja.
Wir sagen danke fürs Zuhören. Wenn ihr eine tolle, bildstarke Geschichte, die Tour nochmal Revue passieren lassen wollt, dann seid schon gespannt auf das nächste Heft. Da gibt es nämlich eine schöne, da werden alle Emotionen der letzten Tour nochmal zelebriert. Das ist die Roadbike-Ausgabe 9 2021, die Anfang August im Kiosk ist.
Genau gesagt, und am 11.8. am Kiosk.
Genau.
Genau, aber das müsst ihr euch gar nicht merken. Geht einfach auf roadbike.de und klickt ganz oben, ist so ein kleiner Balken, da steht Abo, da klickt ihr drauf. Dann abonniert ihr euch das Ding und dann kommt die nächste einfach zu euch nach Hause. Da gibt es auch eine spannende Geschichte, haben wir jetzt gar nicht geredet, leider keine Zeit mehr, über die Alt-Tour, die Alternative-Tour. Ja. Da ist nämlich ein Profi vom Team Education First, ist die quasi komplette Tourstrecke plus alle Transfers alleine mit dem Rad gefahren und hat im Schnitt 300 Kilometer am Tag gemacht, hat im Biwaksack übernachtet, hat sich nur von Baguettes und Rotwein ernährt. Fantastische Story, haben wir auch im Heft.
Und er ist mit so Badelatschen gefahren. Warum er das macht, genau, steht auch im Artikel.
Und warum er keine weißen Socken trug, ist nicht übermittelt.
Genau, und wenn ihr sonst noch was zum Thema die Profiräder zum Beispiel der Tour euch mal angucken wollt, das könnt ihr auf unserer Homepage auf roadbike.de und auf Social sind wir auch unterwegs, auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook könnt ihr uns als Roadbike-Magazin finden.
Und wenn ihr der Meinung seid, ich habe überhaupt nicht recht mit dieser Skepsis an Pogacar oder ich habe total recht, dann könnt ihr natürlich auch eine E-Mail schreiben, wie ihr unseren Podcast fandet und auch wenn ihr andere Themen hören wollt, wenn ihr Themenvorschläge habt. Und zwar an podcast@roadbike.de.
Genau. Und deswegen, und da freuen wir uns schon auf eure Fanpost oder auf die Hate-Mail. Es wird beides.
Wir leiten
alles
an den Pogacar direkt weiter.
Ja, genau. Also nochmal danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Ciao.
Faszination Rennrad. Der Roadbike Podcast.